Guten Morgen alle. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und wünsche allen frohe Weihnachten noch. Besonders begrüße ich den Kirchenchor, der heute mit den Gottesdienst begleitet. Die Losung für diese Weihnachtswoche lautet: Gott, der das Wort ist, durch das alles entstand, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Nachzulesen ist dies im Evangelium von Johannes, Kapitel 1, Satz 14. Folgendes ist abzukündigen. Morgen am zweiten Weihnachtstag ist ein Kirchspielgottesdienst um 10 Uhr in Breitscheid. Also nur in Breitscheid, morgen um 10 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst. Wir treffen uns zum Weihnachtsliedersingen. Im Wechsel zu den vertrauten Weihnachtsliedern hören wir ausgesuchte Lesungen. Lasst euch einladen, Gott singend für sein Wunder zu loben. Alle sonst üblichen Termine des Gemeindelebens entfallen in dieser Weihnachtswoche. Nächsten Sonntag, dem 31. Dezember, werden wir wegen des Jahresendes unsere Gottesdienste am Abend feiern. In Medenbach ist am Silvester um 17.30 Uhr und in Breitscheid um 19 Uhr Gottesdienst, also Silvester 17.30 Uhr in Medenbach. Am Montag, den 1. Januar 2024, findet kein Gottesdienst statt. Hinweisen wollen wir heute schon auf die Veranstaltung der Allianz Gebetswoche vom 14. bis 21. Januar. Zu den Themen, Texten und Gebetsanliegen kann man sich die im Eingangsbereich ausliegende Zeitschrift der Evangelischen Allianz mit nach Hause nehmen. Die Kollekte von Heiligabend war wieder für Brot für die Welt bestimmt. Es wurden 826,25 € gegeben. Die Kollekte am dritten Advent war für den Stiftungsfonds Diadem bestimmt und ergab einen Betrag von 117 €. Außerdem wurden für die eigene Gemeinde 21 € gespendet. Danke auch für den gespendeten Weihnachtsbaum von Thomas Moos. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Heute ist die Kollekte für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir singen nun das Lied Nummer 23, die Strophen 1 bis 3 und 6 bis 7.
Thank you. Guten Morgen. Ich möchte erst noch was Technisches klären. Das ist einfach, wenn man von dem einen Gottesdienst zum anderen kommt und der andere war so lang durch das Abendmahl. Der Chor singt jetzt sein erstes Lied nach meinem Votum, weil was ihr mir gerade erzählt habt, stimmt ja gar nicht. Oben drüber habe ich nur geschrieben, dass der Chor in Medenbach singt. Da wird ihr noch gar nicht dran gewesen. Wo singt ihr denn das zweite Mal? Vor der Schriftlesung oder? Na gut. Alles klar, dann wissen wir jetzt Bescheid und freuen uns. Ja, wir dürfen Weihnachtsmorgen feiern. Wie gut. Denn Weihnachten hat ganz viel mit Gefühl zu tun. Das war gestern Abend. Und heute ist aber immer noch Weihnachten. Nein, heute ist Weihnachten. Und es ist ein klares Nachdenken über dieses Wunder des Weihnachten. Und das wollen wir miteinander feiern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt freuen wir uns auf den Chor. Wir haben auch zu Weihnachten einen Psalm. Das ist der 96. Psalm. Und können ihn, ist er auf dem Beamer? Wunderbar. Können ihn in seiner ganzen Fülle miteinander sprechen. Ich beginne und bitte Sie und euch, die eingerückten Sätze zu sprechen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Alle Länder der Erde, singt zur Ehre des Herrn. Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, aber der Herr ist es, der den Himmel geschaffen hat. Erweist dem Herrn Ehre, ihr Völkerstämme, preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn. Betet den Herrn an in heiligem Festschmuck, alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln, rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Lob singt ihr Völker alle, Laudate omnes gentes. Weiß, dass die Medenbacher nicht verlernt haben zu lesen, sondern dass da die Tannenzweige einem den Blick auf die Worte nimmt. Das hatten wir gestern Abend schon, aber ihr habt es tapfer durchgehalten. Wir beten und bekennen, du bist der Retter, Herr. Wir retten gern unser Schäfchen ins Trockene. Du tust Wunder. Wir wundern uns über dies und jenes. Dir gebührt die Ehre. Wir sind so leicht in unserer Ehre gekränkt. Du hast die Macht. Wir sind Macher und Schaffer und stehen am Ende doch mit leeren Händen da. Dich suchen wir jetzt. Bitte sei uns nahe, Kyrie Eleison.
Thank you.
Prophet Jesaja lesen wir, so spricht der Herr. Ich, der Hohe und Erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe und im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie mit Hoffnung. Lasst uns Gott ehren. Du willst uns Menschen reich machen, guter Gott, du König aller Könige. Darum bist du in Armut Mensch geworden. Fülle unsere leeren Hände und Herzen, dass wir dankbar annehmen und weitergeben aus deinem Reichtum. Amen. Dann hören wir jetzt nochmal den Chor.
Ich lese aus Matthäus 1, Vers 18 bis Matthäus 2, Vers 1. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht von der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken, und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Ich würde gerne heute am Weihnachtstag mit euch das Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel sprechen. Das ist die 805 im Gesangbuch. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Vaters mit dem Wesen. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Es gibt eine Gruppe von Theologinnen und Theologen, die mit der großen Aufgabe betraut sind, die sogenannte Perikopenordnung zusammenzustellen. Das heißt, für 6 Jahre, jeden Sonntag, jeden Feiertag, Texte zur Verfügung zu stellen, auszudenken, auszusuchen, die dann in den Gemeinden gepredigt sein sollen. Vor einigen Jahren wurde diese Ordnung wieder mal angeschaut und ein wenig erneuert. Das hat immer mit den Zeiten zu tun, wo Menschen denken, jetzt muss mal was anders werden. Und auf diese Weise ist ein Text in die Perikopenordnung gekommen zu Weihnachten, den ich jetzt lese. Er wird Ihnen allen vertraut sein, aber Sie hätten ihn wahrscheinlich nicht mit Weihnachten zusammengebracht. Zu jener Zeit heirateten ein Mann und eine Frau aus dem Stamm Levi. Die Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn. Und als sie sah, was für ein schönes Kind es war, hielt sie es 3 Monate lang versteckt. Schließlich konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Da nahm sie einen kleinen Korb aus Schilfrohr, dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind in den Korb. Und dann setzte sie diesen ins Schilf am Nilufer. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos zum Fluss und wollte baden. Ihre Dienerinnen spazierten währenddessen am Flussufer entlang. Die Tochter des Pharaos entdeckte den Korb im Schilf und befahl einer Dienerin, ihn zu holen. Als die Tochter des Pharaos den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin. Sie bekam Mitleid und sagte, das muss eines der hebräischen Kinder sein. Da fragte die Schwester des Jungen, die Tochter des Pharaos, soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt? Ja, tu das, antwortete die Tochter des Pharaos. Und das Mädchen lief schnell nach Hause und holte die Mutter des Jungen. »Nimm dieses Kind mit nach Hause und stille es für mich«, sagte die Tochter des Pharaos zu ihr. »Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen.« Da nahm die Mutter ihren Sohn mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Die Tochter des Pharaos sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen und nannte ihn Mosche. Gott, gib du uns ein Herz für dein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, man kann die Geschichte der Geburt des Mose und das ganze Leben des Mose nicht lesen, ohne an Christus zu denken. Das ist schlicht und ergreifend, liegt das daran, dass Mose eine ganz wichtige Stelle im Heilsplan Gottes einnimmt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bibelkreises der Gemeinde, die werden sich erinnern, dass der Zusammenhang von Mose und Christus im Römerbrief durch den Apostel Paulus wunderbar beschrieben ist. Es ist heute Morgen einfach nicht mehr der Zeitpunkt, um gefühlvoll an Weihnachten zu denken. Es ist ja hell und klarer Morgen und darum können wir uns jetzt hineinführen lassen in das Heil, das Gott uns zu Weihnachten bestimmt hat. Wir dürfen nicht an der Vorstellung von Krippe, Stall, Hirten, Schäfchen und einem Weihnachtsstern hängen bleiben. Manchmal werden die nämlich übergroß und dann verdecken sie den Blick auf das Eigentliche, was an Weihnachten geschieht. Mit dem Blick auf die Geburt des Mose kommen alle Ereignisse der heiligen Nacht nochmal in ein ganz anderes Licht. Mose, der Retter für das Volk Abrahams, Isaaks und Jakobs, und Jesus, der Retter für alle Menschen. Mose, der das Volk der Israeliten aus der Sklaverei bis zum Land der Freiheit führte. Wie kommt eigentlich ein Israeli, ein Mose nach Ägypten? Was will er da? Nun, das Volk war, das wissen viele von Ihnen ja, gut über 300 Jahre, 350 Jahre lang schon in Ägypten, zunächst als Freunde dort angekommen und später als Sklaven dort. Und Gott hörte das Stöhnen der Sklaven und er entschied sich, es ist an der Zeit. Nach 350 Jahren, das wäre nicht unsere Zeitrechnung, aber das ist Gottes Zeitrechnung, sie dort wieder herauszuholen und sie ins Land der Freiheit zu führen. Das war also Mose, und Jesus, der ist derjenige, der uns aus der Gefangenschaft des Todes zum Reich des Friedens und der ewigen Gemeinschaft mit Gott führt. Wir achten auf die Parallelen im Leben dieser beiden Männer, aber beim Vergleich müssen wir auch uns den Unterschied bewusst machen. Der eine ist ein Mensch wie du und ich, Mose, allerdings mit großen Begabungen, einem beachtlichen Lebenslauf und der Bereitschaft, sich in den Dienst Gottes wirklich hineinnehmen zu lassen. Der andere ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir haben es gerade bekannt. Jesus kommt vom Vater im Himmel her und führt im tiefen Einvernehmen mit seinem himmlischen Vater den göttlichen Plan aus und wird dabei selbst unser Retter. Die Herrscher dieser Welt fürchten die Retter. Der Pharao damals, ein ägyptischer Herrscher über eine Weltmacht, das muss man sich wirklich verdeutlichen, befiehlt ganz Managing eines Weltreiches einfach die Tötung der männlichen Sklaven, der neugeborenen männlichen Sklaven, weil sie ihm einfach zu viele wurden. Er dachte, das geht nicht gut, vielleicht machen sie eines Tages doch einen Aufstand. Also war Moses Tod schon beschlossen, bevor er geboren war. Aber Gott wollte das anders. Und er beschützte die Familie und ließ die Mutter dieses Kindes einen genialen Plan ausdenken. So kam es, dass Mose nicht nur die mörderischen Pläne des großmächtigen Pharaos überlebte, sondern unmittelbar in dessen Nähe am Königshof als ägyptischer Prinz erzogen wurde. Die mutige Tochter des Pharaos ist nach meiner geschichtlichen Einordnung der Ereignisse die spätere Pharaonin Hatschepsut. Das auszuführen würde jetzt aber viel zu weit führen und spielt auch keine entscheidende Rolle. Auch Jesus ist kurz nach seiner Geburt in Todesgefahr. In seinem Fall ist es ein Kleinkönig, ein Herrscher von des Kaisers Gnaden, der durch ein Missverständnis einen Rivalen fürchtet. Dieser König Herodes ist geschichtlich so vertraut, dass man weiß, dass er aus Angst, irgendeiner der Familienangehörigen könnte ihm sein Trönchen streitig machen, mehr war das nicht, sehr rigoros um nicht zu sagen, furchtbar grausam mit Familienangehörigen, so sie männlich waren, umgegangen. Er hat sie einfach alle massakrieren lassen. Und als er hörte, da wäre ein neuer König in Bethlehem geboren, wir wissen alle, dass das die Nachricht, die Kunde der Weisen war, da fürchtete er schon wieder um sein Trönchen und ordnete ganz wie der Pharao tausende Jahre davor die Geburt von Säuglingen an. Die ordnete den Tod der Neugeborenen an. Während Jesus nach seiner Geburt in einer Futterkrippe liegt, kommt Moses 3 Monate nach seiner Geburt in ein wasserdicht gemachtes Schilfkörbchen, das sehr geplant in die Arme der ägyptischen Prinzessin treibt. Das müssen wir uns auch bewusst machen. Kein Zufall, dass da auch wie nett gerade die Tochter des Pharaos vorbeikommt. Nein, nein. Das war der königliche Badestrand, da hätte niemand anderes vorbeikommen können. Das wusste die Mutter des Moses und darum hat sie dort dieses Körbchen ausgesetzt. Absolut gemeinsam ist beiden, dass sie eine jüdische Mutter haben. Die Mutter des Moses lebt als Sklavin in Ägypten und die Mutter von Jesus flieht als Asylsuchende für ein paar Jahre nach Ägypten. So wird Jesus nach heutiger Terminologie in einem Asylantenheim in Ägypten groß, während Moses am Königshof von Ägypten groß wird. Der eine ist Flüchtling. Der andere Prinz und wird auf höchstem Niveau als Diplomat und Militär ausgebildet. Das möchte ich ein kleines bisschen vertiefen, weil das ist von Bedeutung. Alle aus der königlichen Familie, und nun war Mose plötzlich aus der königlichen Familie, weil Sohn der Tochter des Pharaos, wurden auf einen ganz hohen Lebensstandard gebracht, wissenstechnisch. Alle Prinzen in Ägypten wurden ausgebildet in Diplomatie und dazu gehörte, dass man mindestens 10 Sprachen fließend sprechen konnte. Und dass man Reiten, Schießen, Taktik, Strategie, alles konnte, was ein hoher Militär brauchte. All das hat Mose genossen und noch mehr. Ich komme immer ein bisschen ins Schwärmen, wenn ich über die Ausbildung am ägyptischen Hof spreche. Das war Hightech, was die gemacht haben. Aber dieser Prinz aus Ägypten, der musste fliehen. Die Bibel sagt uns, weil er einen Mord begangen hat. Und das stimmt, aus Gottes Sicht ist das ein Grund zu fliehen. Wenn wir es geschichtlich einordnen, kommen noch ein paar Gründe mehr dazu. Denn wir haben gerade gehört, dass es für einen Pharao kein Thema war, Tausende von Kindern töten zu lassen. Dafür hätte er nie fliehen müssen. Aber der wesentliche Punkt aus Sicht der Ägypter war, dass sich Mose für Sklaven einsetzt, ein unmögliches Geschehen und absolut notwendig, danach das Land zu verlassen. Es gab noch mehr Gründe, aber das lassen wir weg. Er lebte dann 40 Jahre am Rand der Wüste das Leben eines Hirten. Und das ist spannend, denn Jesus bezeichnet sich selbst als den guten Hirten. Bei beiden Männern ist die Hirtenverantwortung ein ganz wichtiges Wesensmerkmal. Moses wird am brennenden Dornbusch von Gott zum Hirten für das Volk berufen. Er soll das Volk aus der Sklaverei herausführen. Jesus wird bei seiner Taufe im Jordan von Gott als sein Sohn bestätigt, der das Wohlgefallen des lebendigen Gottes hat. Beiden Männern ist eine intensive Gesprächsbeziehung zu Gott eigen. Ihr ganzes Leben ist vom Gespräch mit dem lebendigen Gott geprägt. Wer im Alten Testament liest, weiß um die Geschichte, dass Mose jedes Mal, wenn er aus den Gesprächen mit Gott kam, er durfte beim Sprechen Gott sehen. Den Glanz von Gottes Herrlichkeit in seinem Gesicht hatte so stark, dass ihn seine Menschengenossen nicht angucken konnten. Moses fordert also im Auftrag Gottes die Freiheit für das Volk der Israeliten, der Hebräer. Und Jesus wirkt im Auftrag Gottes die Freiheit von der Sünde für alle Menschen, die ihm vertrauen. In der Nacht der Befreiung des Volkes Israel rettet das Blut der Lämmer an den Türpfosten der Häuser der hebräischen Sklaven das Leben der dort wohnenden Menschen. Es hat unendlich lange gedauert, bis der Pharao überzeugt war, dass er die Sklaven freilassen solle. Es brauchte den Tod seiner Ägypter. Und dazu ging ein Todesengel durchs Land. Gerettet wurden die Hebräer nur dadurch, dass an ihren Türpfosten Blut eines Lammes war, das sie dort hingestrichen hatten und das Lamm danach verzehrt haben, das Passahlamm. Und das ist Brauch bis heute. Dieser entscheidende Moment der Befreiung des Volkes Israel ist bis heute im Volk der Juden ein tiefer Brauch. Aber auch bei uns, denn das Passafest ist das Fest, das Jesus vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern feiert. Das Fest der Befreiung. Und das ist der Moment, wo er die Elemente des Passamahles, zwei davon, den Wein und das Brot, neu deutet auf sich. Daraus wird unser christliches Abendmahl tief verwoben im hebräischen Passafest. Warum? Jesus selbst wird zum Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Durch den Tod Jesu können alle, die darauf vertrauen, dass dieser Tod für mich geschah, Zugang zum ewigen Leben bekommen. Moses überbrachte den befreiten Sklaven den Willen Gottes. Das ist wichtig. Menschen 300 Jahre in Sklaverei haben einen sehr knechtischen Geist. Jetzt kommen sie in die Freiheit. Und was werden sie denken, sollen sie tun? Leben wie die ägyptischen Herren, unterdrücke die anderen. Das ist aber nicht der Wille Gottes. Darum war es notwendig, nach dem Schritt in die Befreiung nun auch den Geist dieser Menschen zu befreien und verstehen zu lassen, wie ein Leben nach Gottes Willen eines freien Menschen sein könnte. Und das ist nicht nur in den 10 Geboten, sondern in vielen weiteren Geboten festgehalten, das Leben untereinander und gegenüber Gott. Darum ist Moses nächste Aufgabe nach dem Weg in die Freiheit, jetzt den Willen Gottes weiterzugeben. Das Ganze wurde das Gesetz des Mose genannt bis heute. Eigentlich ist es aber das Gesetz Gottes. Und obwohl es gut ist, zeigt es uns Menschen unsere Unfähigkeit, Gottes Willen zu tun. Das Gesetz Gottes wurde nicht nur Lehrmeister dafür, wie Menschen nach Gottes Willen leben können, sondern auch Richter, weil es uns vor Augen führt, dass wir vor Gott immer schuldig werden. Bis auf Jesus. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Er hat erwiesen als wahrer Mensch, dass das Leben des Willen Gottes sehr wohl möglich ist. Und ist er sympathisch? Ja, natürlich ist er sympathisch. Jesus hat das Gesetz nicht aufgehoben, aber er hat das weggelassen, was Menschen dran gehängt haben. Dann hat er es ganz nach dem Willen Gottes erfüllt. In völliger Übereinstimmung mit Gott hat er gelebt und ist darum unschuldig gestorben. Das aber geschah für dich und für mich, damit du und ich in Freiheit leben kannst. Denn Jesus kann nun aus Gnade und Barmherzigkeit dir deine Schuld vergeben. Und er tut es von Herzen gerne bei allen, die ihn ernstlich darum bitten. Moses führte das Volk der Israeliten bis an die Grenze des gelobten Landes. Das Land, in dem sie als freie Bürger leben sollten nach dem Willen Gottes. Jesus führt dich und mich nicht nur an den Rand, sondern hinein in die Herrlichkeit Gottes. Wir sollen in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben und dürfen ihn Vater nennen. Was brauchen wir dazu? Jesus an unserer Seite. Wir brauchen den, der uns deckt. Moses war ein Freund Gottes. Jesus ist der Sohn Gottes und er nennt sich Menschensohn. Wahrer Mensch, der das Menschsein so lebte, wie ein Mensch nach dem Willen Gottes leben soll. Zugleich wahrer Gott, der seine ganze Treue zu uns Menschen beweist. Darum ende ich diese Gedanken zur Geburt des Menschen Mose mit den Worten: Gelobt sei Jesus, der Christus, der Messias, der den Heilsplan Gottes, der mit Mose begann, erfüllt hat. Amen. Wir sind eingeladen zum Abendmahl und wir wollen vor Gott treten und ihm unser Herz ausschütten. Wir Menschen machen Fehler und werden aneinander schuldig und vor dir, Gott. Uns fehlt die Geduld. Wir bekommen Dinge in den falschen Hals. Wir urteilen zu schnell über andere. Wir handeln manchmal sehr lieblos. Lasst uns in der Stille weiterdenken. Glaubt ihr mit mir, dass Jesus für alle unsere Schuld gestorben ist und wir in ihm Vergebung haben und neu anfangen dürfen? Dann antwortet mit mir ja. Ja. Der Apostel Johannes sagt uns im Namen Jesu, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Lasst uns beten. Ja, Gott, dir zu danken, das ist wahrhaftig würdig und recht. Das heilt die Seele und stärkt uns im Glauben. Wir danken dir, Gott, du bist in Jesus Christus Mensch geworden, ein Kind, berührbar, verletzbar. Da wird es hell in uns und warm, denn in ihm leuchtet deine Liebe zu uns und zu allem, was lebt. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit und darum stimmen wir ein in ihren Jubel und singen auch: Heilig, heilig, heilig bist du. Miteinander das Vaterunser sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen und sprach: Nehmet hin und esst davon. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut solches, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Amen. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn den und sprach: Nehmet hin und trinket daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut solches, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christe, du Lamm Gottes. Lasst uns einander den Friedensgruß sagen. Der Herr, der Friede des Herrn sei mit dir und auch mit dir. Möchte ich diejenigen, die hier unten sind, bitten, hier vorne ein schmales Oval zu bilden, unten vor unserer Bühne.
Thank you.
dürfen diesen Gottesdienst schließen mit einem Lob Gottes. Lob und Ehre sei dir, allmächtiger Gott, dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist. Lob und Ehre sei dir, dass du dich uns als Bruder zur Seite stellst. Lob und Ehre sei dir, dass du als kleines Kind dich fassen und begreifen lässt. Wir danken dir für die große Freude, die uns dadurch widerfahren ist. Weil aber nicht alle Menschen dein hohes Fest in herzlicher Liebe zu dir begehen und manche vor großer Trauer und Verlassenheit die Kraft dazu nicht haben, so bitten wir dich, schenke Frieden denen, die zerrissenen Herzens sind. Schenke Weihnachtsfreude auch den Traurigen. Schenke die Gewissheit deiner Nähe den Vereinsamten. Uns allen aber hilf, dass wir begreifen, dass du uns Wunderbares geschenkt hast in jener Nacht, als du still und verborgen in unserer Welt erschienen bist. Wir danken dir und freuen uns an deiner Weihnachtsgabe. Amen. Herbei, o ihr Gläubigen, ist das Schlusslied. Ich möchte der Frau Clement und dem Chor nochmal danken, dass sie sich haben nicht zurückwerfen lassen durch irgendwelche Krankheiten, sondern trotzdem dieses Chorprojekt durchgezogen haben. Vielen Dank für Ihr Mittun. Wir bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.